Herr Ito, Sie sind nicht nur einer der bekanntesten Blogger der Welt. Ihre eigene Wagniskapitalfirma in Tokio besitzt auch Anteile an einer der wichtigsten Softwareplattformen, die von Millionen anderer Blogger in aller Welt genutzt wird. Und das erste Mal sind Sie mir aufgefallen, als ich ein Essay in Ihrem Blog las, in dem Sie Ihre Hoffnungen für die Modernisierung Japans beschreiben. Und was mich dabei wirklich überrascht hat, ist, dass unsere beiden Länder, Deutschland und Japan, vor sehr ähnlichen Herausforderungen zu stehen scheinen. Sei es unsere Bevölkerungsentwicklung und das Problem der sogenannten Überalterung, sei es unser Zögern gegenüber einer multikulturellen Zukunft oder auch unsere, verhältnismäßig risikoscheue Unternehmenskultur. Was glauben Sie, könnten unsere beiden Länder von ihren jeweiligen Gemeinsamkeiten lernen?
Wissen Sie, ich kenne nur einige der Klischees über unsere beiden Länder, und diese Klischees sind sich oft ähnlich. Dass die Eisenbahn pünktlich ist, dass die Bevölkerung auf Pünktlichkeit, Qualität und harte Arbeit Wert legt. Beides sind Länder, in denen Großunternehmen dominieren und den Großteil aller Profite einstreichen, ohne dabei größere Risiken eingehen zu müssen. Was zur Folge hat, dass diejenigen, die Risiken eingehen, keine angemessenen Profite einstreichen können. Das Ergebnis ist ein verzerrter Markt, der Einzelpersonen entmutigt und davon abhält, Unternehmen zu gründen und innovativ zu sein. Der größte Unterschied zwischen Deutschland und Japan ist wohl, dass Japan eine Insel ist. Deutschland mag sich vielleicht etwas abgeschottet anfühlen, ist aber zumindest mit seinen Nachbarländern eng verbunden. Ich weiß auch, dass Deutschland sehr große Anstrengungen unternommen hat, um sich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder mit seinen Nachbarn zu verständigen, und ein großer Teil des Krieges spielte sich auf deutschem Territorium ab. Ein befreundeter Dirigent erzählte mir, dass die Deutschen, als sie mit ihren Nachbarn wieder Frieden schließen wollten, zum Beispiel nach Polen fuhren und dort polnische Musik aufführten. Die Japaner hingegen haben zum einen keine Nachbarn und der Krieg kam, von den Bomben einmal abgesehen, nicht nach Japan hinein. Es gab keine Kämpfe auf japanischem Boden und die Japaner haben keine wirkliche Aussöhnung mit ihren Nachbarn erreicht. Als ein japanisches Orchester dann einmal nach Korea ging, führten sie dort japanische Musik auf. Die Japaner waren nie gut darin, sich für den Zweiten Weltkrieg zu entschuldigen. Die deutsche Bevölkerung war an einer solchen Entschuldigung hingegen aktiv beteiligt. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass Hitler mit allen Einschränkungen damals in einem quasi-demokratischen Verfahren an die Macht gekommen ist. In Japan hingegen war das Militär zu jener Zeit eine Bürokratie, die den damaligen Ministerpräsidenten tötete und dann die Regierung an sich riss. Und ich denke, die meisten Japaner glauben, der Zweite Weltkrieg sei von diesen Bürokraten verschuldet gewesen, die außer Kontrolle gerieten und nicht etwa demokratisch vom Volk gewählt waren. Und als diese Bürokraten später entmachtet wurden, waren die Japaner froh und sich selbst keiner Schuld bewusst. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Leuten, die sich verantwortlich fühlen für die Politiker, die sie selbst gewählt haben, und den Japanern, die das Gefühl hatten, einer unkontrollierbaren Bürokratie zum Opfer gefallen zu sein. Das ist heute ein Problem für Japan, denn diese Sicht entspricht nicht dem, was der Rest der Welt über Japan denkt. Ein Grund, weshalb es vielen Japanern schwerfällt, sich für den Zweiten Weltkrieg zu entschuldigen, ist, dass sie das Gefühl haben, damals selbst die Opfer gewesen zu sein.
Was ist Ihr Traum für Japan? Nicht Ihr Plan, den Sie an Ihrem berühmten Essay schon beschrieben haben, sondern nun wirklich Ihr Traum für Japans Zukunft.
Mein Traum für die Zukunft Japans: Ich glaube, es gibt gewisse Bestandteile der japanischen Kultur, die stark sind, aber verloren gingen oder allmählich verschwinden. Wenn Sie Japans Geschichte betrachten, sehen Sie, dass die Japaner intellektuell und aggressiv waren. Sie hatten eine sehr lebendige Geisteskultur. Sie waren risikofreudig. Es gab damals eine lebendige Kunst und einen kulturellen Austausch. Es gibt einige wirklich viele wundervolle Dinge in der japanischen Geschichte. Die moderne Geschichte und moderne Kultur hat jedoch viele der größten Eigenheiten japanischer Kultur ausgebremst. Und ich glaube auch, dass die Japaner jetzt sehr auf das Territorium Japans fixiert sind und ihre Identität nun geografisch definieren. Infolgedessen ist unsere Währung nun weitgehend in unsere Landesgrenzen eingesperrt. Ich glaube, wenn Japan seine Grenzen für Einwanderer öffnen könnte, wenn Japan verstehen würde, dass seine kulturelle Identität den Austausch und die Integration anderer Kulturen aus aller Welt überleben könnte, wenn Japan sich eher als ortsungebundene Kultur statt als Territorialkultur begreifen würde, dann könnte es seine Probleme überwinden. Wenn Sie einmal die Popularität verschiedener Elemente japanischer Kultur rund um die Welt betrachten, finde ich, die Japaner könnten sich mit einem guten Gefühl daran machen, sich und ihr Land zu öffnen. Das ist, glaube ich, die größte Hürde. Die japanische Wirtschaft und die territoriale Verschlossenheit Japans werden meiner Meinung nach aber nicht überleben. Was immer es auch sein wird, irgendetwas wird hier noch während meiner Lebenszeit passieren. Wenn wir aber erst einmal die Krise überwunden haben, in der Japan zurzeit steckt, glaube ich, wird die japanische Kultur international besser integriert sein und etwas sein, das alle genießen können. Mein wirklicher Traum ist also, dass die japanische Kultur irgendwie überleben wird.
Kommen wir zurück zu Deutschland, Herr Ito. Was ist Ihr idealistischster, Ihr optimistischster Traum für Deutschlands Zukunft? Und welchen Traum könnte Deutschland der Welt anbieten?
Wenn ich an Deutschland denke, sehe ich es als das Land in Mitteleuropa, das am ausgeglichensten und am besten organisiert ist. Das mag eine Fehlannahme sein, aber so erscheint es von außen betrachtet. Ich glaube, Japan steckt wegen seiner Verschlossenheit in einer Krise. Ich glaube, die USA stecken ebenfalls in einer Krise, weil sie nicht verstehen, was es bedeutet, eine Supermacht zu sein, und weil sie den Multilateralismus nicht verstehen. Und ich denke, die Zukunftsfrage der Welt ist wirklich die, wie können wir Multilateralismus praktizieren und andere Kulturen verstehen lernen? Und wie wird es Europa gelingen, sich selbst in eine gut funktionierende EU-Demokratie zu verwandeln? Und wie hältst du dabei noch deine Wirtschaft in Schwung und sorgst dafür, dass alles pünktlich funktioniert? Mein Eindruck ist, dass Deutschland das am besten ausgestattete Land ist, um Europa zu organisieren. Ich glaube, jedes Land hat eine Reihe von Vorzügen und Stärken. Und das mag oberflächlich oder klischeehaft klingen. Ich glaube, die Deutschen haben eine Geschichte, die beweist, dass sie in der Lage sind, große Organisationen zu errichten und zu betreiben. Sie haben Struktur. Eine der Schwierigkeiten Deutschlands ist dabei die Ethik des Leidens. Ich weiß nicht, was die richtige Bezeichnung dafür wäre, aber ihr tragt immer noch diese schwere Last auf euren Schultern und seid noch nicht sehr stark in den Bereichen Innovation und Kreativität. Und ich glaube, ihr könntet vielleicht etwas von dieser Risikobereitschaft und diesem Unternehmermut aus anderen Ländern importieren. Ich glaube jedoch, dass Deutschland die Position eines Anker- und Knotenpunkts im vereinten Europa einnehmen sollte, und ehrlich gesagt hätte das auch die Position Japans innerhalb Asiens sein können, wenn Japan nach dem Zweiten Weltkrieg die richtigen Schritte unternommen hätte und diplomatisch geschickter gewesen wäre. Inzwischen ist das wohl unmöglich. Deutschland hingegen, ihr habt so gute Beziehungen zu euren Nachbarn, ihr könnt Europas Anführer werden. Und wenn das erstmal geschieht, glaube ich, wird die gegenseitige Befruchtung der verschiedenen Kulturen helfen, Deutschland wieder aufzuwecken und zu beleben. Das ist, was ich denke.
Sie fliegen viel zwischen Japan und dem Silicon Valley hin und her. Was könnte jemanden wie Sie dazu bewegen, auch in Deutschland leben zu wollen?
Ja, ich reise auch viel in Europa, und jedes Land hat hier etwas, das einzigartig und interessant ist. Und als jemand, der aus Japan stammt, mache ich mir immer Sorgen um die Logistik, ob die Dinge pünktlich laufen oder schlecht organisiert sind. Manchmal ist das okay, denn viele kreative Bestrebungen brauchen auch ein wenig Chaos. Ich mag es aber, wenn mein Heimatstützpunkt gut organisiert ist. Es ist ein sehr angenehmes Gefühl zu wissen, dass alles pünktlich vonstatten geht. Und dann ist es auch wieder interessant, von anderen Ländern inspiriert zu werden. Wenn Deutschland seine Fähigkeit bewahren könnte, seine Ordnung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig noch in der Lage wäre, Restaurants aus Frankreich und Museen aus Italien zu importieren und sich zu einer Art Plattform entwickeln könnte. Wissen Sie, Japan und Deutschland sind beide sehr gut darin, eine Infrastruktur zu errichten und aufrechtzuerhalten. Aber wir sind oft unfähig, diese Infrastruktur mit der Kreativität zu bevölkern, die andere Länder haben. Um eine Internet-Metapher zu verwenden, eine der großartigen Eigenschaften des Internet ist, dass alles in Ebenen organisiert ist und dass jede Ebene mit der nächsten Ebene kompatibel ist. Und diese Interoperabilität, die ich im Internet genieße, wünsche ich mir auch für den Ort, an dem ich lebe. Ich würde es lieben, wenn Deutschland sich wirklich für Einwanderer und damit auch für einige der Grundwerte der EU öffnen würde. Also die Möglichkeit für alle, sich wirklich über die Grenzen hinweg frei bewegen zu können. Deutschland könnte auf diese Weise eine Art Heimatbasis werden. Und wenn das der Fall wäre, würde ich auch sehr gerne eine Heimatbasis in Deutschland errichten.
Nun sind Sie ja auch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Was glauben Sie, als ein Wagniskapitalgeber, was sollte Deutschland tun, um ein innovativeres und unternehmungslustigeres Klima zu erzeugen?
Ich glaube, das ist ähnlich wie in Japan und eine schwierige Frage. Ich glaube, Deutschland hat viele Großunternehmen, die sehr viel Macht haben und sie bringen eine risikoscheue Generation hervor. Und dann ist da auch immer noch ein gewisses Schuldgefühl, wenn jemand allzu viel Spaß hat oder etwas zu sehr genießt. Wenn du versuchst, ein Auto zu bauen, musst du ziemlich ernst sein, denn das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Wenn du aber versuchst, neue Inhalte und neue Geschäftsideen für das Internet zu entwickeln, musst du eine freiere Geisteshaltung haben.
Wo Sie gerade das Internet erwähnen, lassen Sie uns kurz über die Open-Source-Software-Bewegung sprechen. Verschiedene Länder in der Welt haben dieser Bewegung gegenüber sehr verschiedene Positionen eingenommen. Schließlich handelt es sich hier ja um eine weltweite Bewegung für freieren Informationsaustausch und gegen immer engere Urheberrechte und Patente. Und wie Sie ja wissen, hat die Entscheidung des Deutschen Bundestages, seine Server auf das Open-Source-Betriebssystem Linux umzustellen, einst eine Schockwelle durch die internationale Softwareindustrie geschickt. Wie könnte also der Spirit der weltweiten Open-Source-Bewegung nun auch Teil eines neuen deutschen Traums werden?
Wenn Sie sich einmal einige der interessantesten Softwareanwendungen im Internet anschauen, werden Sie aus Perspektive der Open-Source-Bewegung feststellen, dass viele der besten Beispiele aus Europa stammen. Und rein technisch betrachtet erreicht das Internet allmählich den Status eines öffentlichen Versorgungsunternehmens. Einige Leute nennen mich wegen dieser Aussage einen Sozialisten. Viele Bestandteile des Internet benötigen jetzt aber nicht mehr so viel Innovation, sondern vor allem Stabilität. Und die Innovation findet jetzt in höheren Ebenen des Internet statt. Ich glaube, viele der Probleme, die uns zurzeit zu schaffen machen, stammen von den veralteten Geschäftsmodellen großer Monopole, die darum kämpfen, ihren Wert zu erhalten. Und einige dieser Monopole sind sehr groß, sodass niemand weiß, wie lange es dauern wird, bis sie verschwinden. Früher oder später werden sie aber verschwinden. Japan und Europa haben meiner Meinung nach aber die Tendenz, die USA nachzuahmen, wenn es darum geht, die Geltungsdauer des Urheberrechts zu verlängern oder Patente auf Geschäftsideen zuzulassen. Und was das im Grunde zeigt, ist die Schwäche unserer beiden Demokratien. Die Debatte um Softwarepatente in Europa finde ich zum Beispiel wirklich abstoßend. Ich dachte, dass die europäische Demokratie ein wenig stärker wäre. Es ist wichtig, hier den Feind zu identifizieren. Der Feind sind die großen multinationalen Monopole, die versuchen, eure Demokratie zu beeinflussen und gefangen zu nehmen und die Gesetze zu ihren Gunsten zu verändern. Heute kämpfen wir um Softwarepatente, aber da ist etwas Grundlegenderes im Gange. Ein grundlegender Kampf zwischen Geheimniskrämerei und Machtanhäufung auf der einen Seite und unserer Demokratie und Bevölkerung auf der anderen Seite. Und wenn ich über diese europäische Demokratie nachdenke, die ihr gerade erschafft und in der ihr versucht, den Leuten eine Stimme zu geben und vielseitig zu sein, dann muss ich Folgendes hinzufügen. Ich glaube, dass ein offenes Internet, die Open-Source-Bewegung und eine wirklich offene Gesellschaft alle in enger Beziehung zueinander stehen. Und ich finde, dass die gegenwärtige US-amerikanische Demokratie, diese sogenannte Demokratie, große Ähnlichkeiten mit den Monopolen hat und mit der abgeschotteten Natur unzugänglicher Netzwerke und proprietärer Software. Was ihr meiner Meinung nach also tun solltet, ist, die Debatte auf ein höheres Niveau zu heben. Führt die Debatte über die Open-Source-Bewegung, die offene Gesellschaft, die offene Demokratie und ein offenes Internet mit ein und demselben Ziel. Und dieses Ziel ist, jeder sollte die Möglichkeit zur Teilnahme haben. Jeder sollte offene Grenzen haben. Jeder sollte das Recht auf Innovation ohne Lizenzierung haben. Und alles sollte miteinander kompatibel sein. Im 21. Jahrhundert ist das Internet der Grundstein einer offenen Demokratie und einer offenen Gesellschaft. Und du kannst ohne Open Source kein Internet haben. Open Source ist ein Bestandteil davon. Das Internet bringt echte Freiheiten, die Freiheit zur Teilnahme, zur Innovation, zur Wertvermehrung, zur Kontaktaufnahme. Und das sind die Werte, auf die sich Europa meiner Meinung nach konzentrieren sollte. Deutschland ist dabei wirklich das Land, das die technische Kompetenz, die nötige Marktgröße und den Einfluss hat, um eine solche Bemühung zu koordinieren. Und wenn Deutschland diese Sache nicht unterstützt, weiß ich nicht, wer sonst die Leitung einer solchen massiven Bewegung übernehmen könnte.
Herr Ito, danke, dass Sie mit uns geträumt haben.
Thank you very much. It was a pleasure.